Ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen, was uns so ausmacht als Menschleins. Wir haben also die Prägung, das heißt, das ist alles das, was wir aufnehmen, indem wir gucken, abgucken, wie agieren Eltern, ohne dass die bewusst uns was sagen und übergeben, sondern die Prägung, die bekommen wir einfach im Zusammenleben. Später auch, wenn man in Betrieben ist oder so, es gibt eine gewisse Prägung in dem Moment. Dann kommt dazu, was uns ausmacht, die Erziehung, also das, was wir bewusst vermittelt bekommen. Zuerst natürlich hauptsächlich von den Eltern, später dann auch Kindergarten, Schule oder wie auch immer. Und dann ist natürlich auch das, was wir aufnehmen, im Teenie-Alter ganz besonders die Clique und alles, was so dazu gehört. Da werden die Eltern und andere Autoritätspersonen ja nicht mehr ganz so wichtig. Da ist es wichtig, wie sind wir mit Gleichaltrigen zusammen und. Und was finden wir toll? Bei manch irgendwelchen Leuten, mit denen wir zu tun haben. Der nächste Bereich, der für uns wichtig ist und der uns bestimmt auch in manchen Sachen, wie wir mit Dingen umgehen, ist, sind die Verletzungen, die wir abgekriegt haben. Ein ganz wichtiger Bereich. Und dann natürlich der Umgang damit. Wie gehen wir damit um? Was haben wir bis jetzt, und da knüpfe ich an den Vormittag an, bis jetzt auch aufgearbeitet? Ne? Das ist ja für Christen so, dass wenn wir einsteigen, dass wir erstmal wenn wir eine Lebensübergabe gemacht haben, dass wir sicherlich auch ein Beichtgespräch geführt haben, wo über all die Dinge mal reflektiert wurde, anhand der 10 Gebote, aber auch anhand von anderen Beichtspiegeln. Was hat denn mein Leben bis dato ausgemacht, was nicht im Einklang mit dem Wort Gottes gewesen ist? Ist ja ganz wichtig. Ich gehe mal davon aus, dass das alle, die hier sind, irgendwann mal gemacht haben. Ansonsten müsste es noch gemacht werden. Einfach aus der Erfahrung her, es ist ganz wichtig. Ja, und über den Bereich, über den wir jetzt sprechen oder den wir hören wollen, sind die sogenannten Persönlichkeitsstrukturen, die wir da haben. Und Persönlichkeitsstrukturen heißt das, wie Gott uns geschaffen hat. Der hat sich was dabei gedacht, der hat uns auch sehr unterschiedlich geschaffen, deswegen sind wir an der Stelle auch ganz farbig und bunt zusammen. Und da gibt es eine ganze Theorie auch drüber. Vielleicht ist dieses und jenes schon mal bekannt gewesen. Ich fange mal an mit dem, was weit zurückliegt. Und das, was oftmals auch, wenn ich an bestimmte Bücher denke, im christlichen Bereich gewesen ist, der Hippokrates, der Alte, 400 vor Christus, hat sich zuerst Gedanken darüber gemacht und sich gefragt, wie kriege ich das gegriffen, wie Menschen sind und woran kann ich es festmachen? Und er ist auf die Idee gekommen, das anhand von Körpersäften festzulegen. Und da haben wir zuerst den sogenannten Sanguiniker. Sorglos, heiter, sehr aktiv und er sagte leichtblütig, steht so für Blut. Das ist also der Sanguiniker. Der zweite wäre der Phlegmatiker. Phlegmatiker heißt Schleim. Und Schleim heißt eher so teilnahmslos, schwerfällig, kaltblütig. Naja, ist also sehr emotionsarm, sage ich mal. Dann haben wir den Melancholiker. Da hatte der Hippokrates gesagt, das ist die schwarze Galle, traurig, grüblerisch, schwerblütig. Das ist der Melancholiker. Und der vierte im Bunde war der Choleriker, gelbe Galle. Leicht reizbar, erregbar, auch heftig, aber auch ganz schnell wieder runterkommt. Das ist bei den Cholerikern, wer cholerische Anteile hat, die können sich ganz schnell aufregen, die sind aber auch gleich wieder alles in Ordnung. Während andere dann sagen, Moment, das geht mir alles zu schnell, so geht das nicht. Das ist für die aber normal, sage ich mal. Ja, das ist also das, was Hippokrates gemacht und gesagt hat. Und im Laufe der Zeit haben sich natürlich viele andere auch daran versucht. Das ist einfach so. Ist alles Einleitung jetzt, ne? Es gab einen Tübinger Psychiater, Ernst Kretschmer hieß der, der ist 64 gestorben. Der hat das versucht zu greifen und hat gesagt, ich sag mal, es gibt den Pykniker. Breitwüchsig, gedrungener Körperbau, Disposition zu depressiven Beschwerden, magenbetont, lässt für ein geselliges Essen schon mal alles stehen und liegen. Das war für den, so hat er Menschen eingeschätzt. Dem Leptosoma, schmaler Körperbau, kopfbetont, denkt zuerst und zu lange nach, bevor er handelt, introvertiert, Neigung zur Schizophrenie. Und als letzte noch den athletischen Typ, muskulös, breitschulterig, extrovertiert, körperbetont, handelt schnell, aber auch unüberlegt, der hat die Disposition zu Epilepsie. So hat der versucht, die Menschen einzuteilen, was natürlich von meiner Sicht her eher ein bisschen weit weg ist. Aber er ist gehört worden. Es gibt ja vieles in der Psychologie und im Therapeutischen, wo wir durchaus auch mal den Kopf schütteln können. Es ist aber so gewesen. Hier, den überspringe ich mal. Es gab auch noch einen, Rainer Tölle, ein Psychiater, der hat das in 9 bis 12 verschiedenen Kategorien eingeteilt. Ich gehe mal nicht so tief drauf ein, weil das führt uns dann auch nicht weiter. Was vielleicht bekannter ist, weil das in der Wirtschaft, aber auch in christlichen Kreisen, ich denke, Team F hat das sehr benutzt, auch den sogenannten DISGGS-Test, also Dominanz, Initiative, Gewissenhaftigkeit, Stetigkeit. All diese Bereiche haben eins, dass sie meistens 4 Bereiche benennen. Das hat sich durchgesetzt und die ähneln sich natürlich alle auch ein bisschen. Ich habe mal in einem Buch gefunden, in einem christlichen Buch, sogenannte Archetypen dabei, die hatten das eingeteilt im Kämpfer, im Liebenden, im König und im Weisen. Also immer der Versuch, das irgendwie zu greifen. Wenn wir uns ein bisschen dichter rantasten, was mir sehr gefallen hat, war praktisch Michael Dietrich, ich weiß nicht, wer den kennt, biblisch-therapeutische Seelsorge, wo man auch eine Ausbildung machen kann und. Und der hat damals das Modell so aufgebaut, also er war Professor in Hamburg an der Uni, auch für Therapie und Pädagogik und sowas. Und dem ist in Baden-Württemberg das so aufgefallen mit anderen, dass in christlichen Gemeinden oftmals im Seelsorgerlichen Leute immer noch eins draufgekriegt haben. Das heißt, nach dem Motto, wenn du nicht gesund wirst oder wenn es dir immer wieder schlecht geht, dann muss doch noch irgendeine Schuld im Hintergrund sein, die du zu bekennen hast. Kommt uns vielleicht auch an manchen Stellen bekannt vor. So ein bisschen vielleicht angelehnt an Hiob, als die Freunde kommen und sagen, was ist denn los mit dir, Hiob? Das geht doch nicht. Wenn du mit Gott im Reinen bist, kannst du nicht so krank sein und kannst nicht so viel Schlimmes erlebt haben. Irgendwas muss in deinem Leben doch sein, was nicht in Ordnung ist. Das war übrigens zu der Zeit das jüdische Denken, dass wenn man in dieser Weise geschlagen wurde oder Schwierigkeiten hatte, war Schuld im Hintergrund. Deswegen konnten die Freunde auch gar nicht anders denken. Wobei, ich nehme die Freunde immer gern mal in Schutz, weil als die das gehört haben und ihn gesehen haben, haben die erst mal eine Woche, nachdem sie angekommen waren, sich hingesetzt und geweint mit ihm, ohne irgendwie bevormundend zu sein. Die Frage ist ja, wenn wir mit jemandem diese Schwierigkeiten haben, haben wir auch mit dem mal geweint? Eine Woche will ich gar nicht ansetzen, aber der David Duplessis, der so auch genannt worden ist aus den Pfingstkreisen, der Mr. Pentecost, der hat gesagt, bevor er einen Menschen auch zurechtweist oder so, hat er wenigstens eine Nacht über diesen Menschen geweint. Vorher redet er gar nicht mit den Menschen, sondern dass der Geist Gottes ihn auch führen kann. Und das ist eine Frage an uns, ne? Haben wir das schon mal gemacht? Oder sind wir von der Kritik her oder auch von dem, wo wir zurechtweisen, eigentlich viel schneller unterwegs? Gut, ich war bei Michael Dietrich, daher kommt die BTS ja. Und die haben, er hat dann entwickelt und hat gesagt, ich nehme mal das Modell für den Menschen, das so im Kern die Tiefenstruktur ist. Um die geht's nachher. Die Tiefenstruktur, wie Gott den Menschen geschaffen hat, die auch nicht groß veränderbar ist, weil sie gar nicht verändert werden muss, weil sie gut ist, weil Gott das so geschaffen hat. Und um diese Tiefenstruktur legt sich die Schale der Grundstruktur. Grundstruktur heißt in dem Moment introvertiert, extrovertiert, stabil oder instabil. Und diese Grundstruktur ist etwas, was wir, wodurch wir erzogen und geprägt werden. Diese Struktur kann durch Seelsorge oder durch Gespräche, die noch sind und so, durchaus verändert werden. Das dauert zwar eine Zeit, aber die ist veränderbar. Und außendrum sind die Wesenszüge, die leichter zu verändern sind. Sachorientierung, Kontaktorientierung, ich sag mal so ein paar, Besonnenheit, Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität, Pflichtbewusstsein, also diese Gegenparts immer. Das hat der Dietrich so gesagt, hat gesagt, das sind so wie so eine Zwiebel, wo man gucken kann. Als Beispiel vielleicht mal, ich hatte eine Mitarbeiterin in den 90er Jahren von der Telefonseelsorge, die von sich selber gesagt hat, dass sie jemand ist, die wenig Beziehungsanteile hat und dass sie letzten Endes mehr ja, sachorientiert ist oder wie man das nennen will. Sie hatte Biologie studiert, ihr Mann war Prediger im Bereich der Brüderunität, sage ich mal, also nicht Brüdergemeinde, sondern Brüdergemeine. Sagt das was? Die Herrnhuter sind das, Zinzendorf, Brüdergemeine heißen die ja, nicht Gemeinde. Und ich habe mit ihr gearbeitet, weil wir einfach mal aufbauen wollten, im Hintergrund mit Alfred Adler, Individualpsychologie. Was ist denn da so alles? Und da sind wir an diesen Punkt gekommen. Und das Interessante war, als wir den Test gemacht haben, dass sie ganz viele Beziehungsanteile hatte. Und da sagte sie, das geht eigentlich gar nicht. Und dann haben wir noch länger gesprochen und so weiter. Und dann ist letzten Endes Folgendes rausgekommen. Sie ist ein Mensch, der viele Beziehungsanteile hat. Hat aber, die Grundstruktur hat sich rumgelegt, weil sie zu Hause erlebt und erfahren hat. Margit hat das vorhin angesprochen. Zinzendorf war der Meinung, viel Nähe, Sexualität bitte nur unter ganz bestimmten Umständen, wenn man ein Kind zeugen will. Diese Phase hat es in der römisch-katholischen Kirche im Mittelalter auch gegeben, wo alles, was Sexualität war, negativ war, nur zusammenkommen, wenn ein Kind gezeugt wird. Ich war erstaunt, dass Zinzendorf das auch so gesehen hat, aber das ist die Tradition da. Und sie hat auch nie gesehen, dass die Eltern sich umarmt haben und geküsst haben. Das war also tabu in dem Moment. Und als Kind hat sie das aufgenommen, das ist normal, das gehört auch nicht dazu. Und das ist so reingegangen, dass sie es gelernt hat und demzufolge auch, ja, Distanz ist für sie ganz normal. Und ich habe zu ihr dann gesagt, weißt du, das, was in der tiefen Struktur drin ist, das kommt irgendwann zum Tragen. Ich sage, und wenn du Beziehungstyp tief im Innern bist und dann aber in dem, was du gelernt und geprägt gekriegt hast, Grundstruktur, das gar nicht hast und jetzt kommt es plötzlich, dass du zur Telefonseelsorge kommst und dich um andere Menschen kümmerst. Hörst, was die für Nöte haben und, bis zum Abwinken. Ich sage, da kommt dieses Beziehungsmäßige wieder durch. Und da war sie sehr dankbar drüber, dass das so war. Und sie, ja? Das ist also jetzt mal so eine Einführung gewesen. Es gibt auch den Reinhold Rute, mit dem werden wir uns jetzt mehr beschäftigen. Basierend im Neueren ist das aber alles auf der Basis von Fritz Riemann, wem der was sagt. Der hat in den 50er Jahren das Buch geschrieben, Grundformen der Angst, was nach wie vor auch gute Grundlage ist für all diese Sachen. Und der Fritz Riemann war aber Psychiater. Und das, was der benannt hat, ist für die Menschen, wenn ich mit Leuten gearbeitet habe und denen das gesagt hat, die haben immer gesagt, ich möchte überhaupt kein Typ sein. Die hören sich alle gruselig an. Weil der gesagt hat, es gibt den Schizoiden-Typ. Ist bei uns sofort Schizophrenie. Hat er nicht gemeint, aber es ist einfach so. Er hat gesagt, dann gibt es den Depressiven. Haben wir auch gleich wieder Depressionen. Ja. Dann gab es den Hysterischen bei ihm. Ja, wer möchte nur hysterisch sein? Ne? Also, und dann gibt es auch noch den Zwanghaften. Na, der fällt ganz und gar raus. Also, wer auf dieser Ebene arbeitet, deswegen ist uns der Reinhold Rute sehr nah, aber auch der Michael Dietrich. Der Punkt ist, dass die alle diese vier Bereiche genommen haben. Und wir haben, und das finde ich so schön, wenn wir uns Persönlichkeitsstrukturen angucken, von allen vier Bereichen etwas haben wir alle. Zwei sind meistens mehr im Vordergrund und zwei im Hintergrund. Und das will ich dann auch noch mal ein bisschen ausführen, wie und was das in der Weise dann ist. Interessanterweise, wir können das auch im biblischen Bereich reinlegen, wenn wir uns die Figuren angucken. Der Judas hat ganz viel von dem Distanztyp. Das ist sehr im Vordergrund. Also Beziehung und so ist bei dem gar nicht so sehr gewesen, sondern es ging ihm um andere Sachen. Der steht so ein bisschen dafür, wenn man sich damit beschäftigt. Der Beziehungstyp, dieser Hingabetyp, wie Reinhold Rute gesagt hat, das ist der Johannes. Der wollte an der Brust vom Herrn liegen, musste ganz eng dabei sein. Also das ist alles. Ich gehe in der Beziehung auf, in besonderer Weise. Der steht so ein bisschen dafür, ne? Der Darstellungstyp war dann mehr so der Petrus. Los geht's, ich schlage über die Stränge und dann, ach na ja. Im Prinzip ist er der Einzige, der Dinge erlebt hat mit dem Herrn, wo er der Einzige ist. Die anderen sind alle nicht übers Wasser gelaufen, aber er war vorneweg, hat gesagt, das will ich. Emotional, gleich losgehend, ne? Er war der gesagt hat, was macht ihr hier mit dem Herrn und so? Schwert raus, dem Knecht gleich das Ohr abgeschlagen. Hat keiner von den anderen gemacht. Immer vorneweg. Hat natürlich die Schwierigkeit, dass er auch kräftig runtersausen kann. Ne? Ich und das passiert mir gar nicht. Und Jesus sagt, nicht umsonst, du wirst mich verleugnen, bevor der Hahn zweimal kräht. Ne? Das konnte er gar nicht annehmen. Also geht überhaupt nicht. Ja, und der Ordnungstyp, dieser Verlässliche, der Strukturierte, das ist dann mehr, da steht Jakobus für. Jakobus war ja eine Säule der jungen Gemeinde, neben Johannes ganz besonders. Der hat Struktur reingebracht, der hat aufgebaut. Also nur mal so rein von so ein bisschen dem biblischen Bezug, dass ihr das mal gehört. Wir gucken mal auf das Blatt. Ich hab euch noch mal die verschiedenen... ein paar Leute reingemacht. Fritz Riemann ist da, Reinhold Rute, Michael Dietrich, DISG und Hippokrates. So nebeneinander gesetzt, damit ihr seht, die vier Bereiche sind eigentlich alle ähnlich, aber nennen sich dann auch anders. Vielleicht, um nochmal zum Ausdruck zu bringen, neben dem, was Margit eben gesagt hat, wenn ein Beziehungstyp, ich bleibe mal jetzt bei dem, oder Hingabetyp, mit dem Distanztyp zusammen ist. Die liegen ja auch so gegenüber. Und ich nehme das Beispiel, ich überziehe ganz bewusst. Es geht um die Liebe. Und der Beziehungstyp sagt, ich brauche es von dir, dass du mich dreimal am Tag umarmst, mich küsst und sagst, ich liebe dich. Dann fühle ich mich wohl. Und der Distanztyp sagt, wenn ich dich einmal im Vierteljahr umarme, dich küsse und sage, ich liebe dich, sind das 100% bei mir. Das ist das, was ich heute Morgen gesagt habe. Die beide haben eine Spannung, ohne dass was passiert ist. Der Seelsorger oder Therapeut sagt, dann passen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag, machen Sie das doch dreimal die Woche. Daraufhin sagt der Beziehungstyp, bis dahin bin ich vertrocknet. Das können Sie nicht von mir verlangen. Und der Distanztyp sagt, was soll ich machen? Dreimal die Woche? Wie sehr soll ich mich denn da verbiegen? Also, das ist nicht einfach. Es muss der Konsens gefunden werden.
Erzähl mal von dem Ehepaar.
Wie bitte?
Erzähl mal von dem Ehepaar.
Von dem Ehepaar soll ich erzählen. Ja, mir saß ein Ehepaar gegenüber, was schon kurz vor der goldenen Hochzeit war. Und sie waren bei mir und die Frau sagte, wir müssen mal mit jemandem reden. Wir lieben uns, ist alles keine Frage. Aber ich wünsche mir von meinem Mann, dass er mir immer mal sagt, dass er mich liebt nach all der Zeit. Daraufhin sagte er, das habe ich gemacht. Ja, sagt sie, und jetzt sagst du dem Herrn Demmler, wann du das gesagt hast. Damals am Altar, als wir geheiratet haben. So, daraufhin sagte sie, er ist ganz treu und zuverlässig, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich brauche aber das Wort und so. Ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen habe. Ja, sagt er, wenn sich was geändert hätte, hätte ich dir das sofort gesagt. War nicht ganz einfach. Aber das hat das nochmal unterstrichen, wie das sein kann, was ich brauche, was ich habe und wie der andere tickt in dem Moment. Gucken wir mal rein. Ich will das mal so ein bisschen durchgehen. Was ist denn das nun mit dem Distanztyp? Der bejaht sein Eigendasein. Der grenzt sich gerne ab. Ist mehr als andere ein Original. Ich werde nicht alles vorlesen, aber nur so ein paar Sachen. Ne? Der mag sich nicht so richtig verpflichtet fühlen. Also nicht alle Punkte, die hier aufgeschrieben sind, treffen auf den Typ, wenn ich da viele Anteile habe, auch zu. Aber einige wichtige dabei. Also, lebt ohne Illusionen. Unabhängig will er sein. Mehr Mut zu sich selbst. Ist in der Regel kritischer und unbestechlicher als andere. Ist natürlich unsentimental. Mit Gefühlen hat er sowieso seine Schwierigkeiten, weil Gefühle lassen sich nicht kontrollieren. Und wenn das dann überschwappt und so, das macht ihm Not. Er will Selbstgestalter sein seines Schicksals, glaubt stärker an sich selbst. Ja, ja. Ich rede ja vom Typ, nicht von Menschen. Benutzt den Verstand mehr als andere, kann sich zu einsamer Genialität steigern, hat allerdings, aber da kommen wir noch zu, was dann die schwierigen Sachen, hat eine ganz scharfe Beobachtungsgabe, ist jemand, der zum Beispiel überhaupt nicht mag, da kommen wir sicher noch zu, feiern, Menschenauflauf, oh, bloß nicht. Muss ich da hingehen? Kannst du nicht alleine zu der Geburtstagsfeier gehen? Ich mag das doch nicht so. Das ist Distanzanteil. Ne? Auf der Seite stehen die bevorzugten Berufe, sind natürlich Naturwissenschaftler, sachliche Dinge, technische Sachen und. Da sind die ganz spitzenmäßig drin. Und es sind super Fotografen, weil die einen richtigen Blick haben fürs Detail. Jetzt gucken wir mal zu dem, was nicht so gut ist dabei. Erlebt er isoliert und einsam, hat wenig Dazugehörigkeitsgefühl, Gemeinschaftsgefühl nicht so da. Eher unpersönlich und kühl, hat Angst vor dem Du. Gefühle habe ich schon gesagt. Ist oftmals auseinandergerissen zwischen Gefühl und Antrieb, zwischen Gefühl und Ratio. Neigt stärker zum Autismus, sich zurückzuziehen und. Und ist aus der Distanz heraus natürlich oftmals auch misstrauischer als andere. Macht es einfach und klar. Also wenn vom Empfinden her, was die lieben, ist zum Beispiel viele Metallsachen in der Wohnung, nüchtern, schwarz-weiß und sowas, das mögen die gerne. Und nicht so viel Gefühlstüdelü. Das ist nicht ihre Sache. Da sind wir wieder beim Vormittag. Ich suche die Ergänzung. Ich habe gesagt, gleich und gleich gesellt sich gern. Gegensätze ziehen sich an. Wir suchen immer automatisch im Hintergrund die Ergänzung. Und wenn mir das fehlt, das habe ich unbewusst so ein Empfinden für, suche ich mir natürlich genau das andere. Und ich habe heute Morgen gesagt, wir haben so einen Vortrag, was mich früher an dir reizte, reizt mich heute. Zum Beispiel, der viele Distanzanteile hat, kommt und freut sich über die Frau, die Beziehungen knüpft. Er geht mit ihr tanzen oder auf eine Feier, sie holt die Leute ran, hat einen Freundeskreis, er kann sich hinter seine Frau stellen, das ist schön. Und er wird mit eingebunden. Nach 10 Jahren hört sich das anders an, dann sagt er, immer musst du dich in den Vordergrund drängeln, ich komme überhaupt nicht zu Wort, immer sappelst du. Und sie sagt, wieso, ich habe mich doch gar nicht verändert. Hat sie auch nicht. Aber seine Sichtweise ist eine andere geworden. Also das ist der Punkt bei dem Distanzteam. Das Gleiche ist natürlich, schlägt sich auch im Bereich Sexualität, Liebe nieder, wo Margit heute Vormittag drüber gesprochen hat. Der Distanztyp ist jemand, der realistisch liebt, der oftmals durch Tun und durch Reden die Liebe zeigt, ist zuverlässig, bringt eine große Toleranz gegenüber der Frau oder dem Mann auf, also nicht kleinlich und so weiter, trifft keine leichtfertigen Lebensentscheidungen, gibt große Freiräume, klammert nicht. Dadurch, dass er nicht klammert, hat er auch weniger Verlustängste. Und die andere Seite ist natürlich, dass ich eher distanziert und sachlich und unpersönlich liebe. So etwas gibt es auch. Ich bin davon überzeugt, dass es so ist. Und der andere sagt, ich brauche mehr Gefühl. Versteht manchmal unter Liebe ein problemloses Miteinander. Ja, das gibt es natürlich nicht. Aber danach sehnt er sich. Und bevorzugt, deswegen steht es hier auch drin, eine Partnerin oder ein Partner mit Gefühl. Das gehört auch dazu. Richtig. Also dieser Typ sucht ein wortloses Einverständnis. Nicht lange diskutieren und so, sondern wortlos sollte es sein. Kann auch sich schwer um kranken und hilflosen Partner oder Partnerin mühen. Das ist eine Überwindung für diesen Typus. Gucken wir mal zum Glauben hin. Das sind Leute, die sich selten spontan äußern, was Glauben angeht. Denkt lange nach, reagiert wenig mit Gefühl und natürlich bevorzuge ich eine nüchterne Wortverkündigung. Also eingefleischte Pfingstprediger, die vor Gefühl kaum auf den Beinen stehen können, in den Gottesdienst geht er nicht. Das mag er nicht. Aber in der Weise klar, gerade einer von der Uni gekommen, der noch die Auslegung macht vom Urtext und ruckzuck durch ist und dann auch noch zack, zack, zack. In der Gemeinde, da geht er gerne hin zum Gottesdienst, weil das in ganzer Klarheit gesagt wird. Ich sage das aus dem Grunde, wir stehen immer in der Gefahr, fast alles, was uns umgibt, vom Glauben her zu vergeistlichen. Wir sind Menschen, wo auch Dinge eine Rolle spielen, wie das hier. Das ist einfach so. Wir haben eine Evangelisation in Stralsund gehabt in der Kirche, wo ein Prediger da war mit Namen Schwalbe aus Berlin. Und der war so emotional drauf, dass man, war ja nur jeden Abend, war ja Evangelisation. Wir haben dann immer Seitenwege gesucht, damit wir nicht umarmt werden, weil der hat alle fast zu Tode gedrückt. Ja, ja. Und wir waren dann in Berlin mal in der Anklammergemeinde mit russischen Geschwistern und wir saßen ziemlich weit vorne und dann hörten wir, war ja freies Gebet, ein Gebet, was gesprochen wurde und wir wussten, er ist es. Er hat den Namen Jesus ausgesprochen, da dachte ich, so viel Nuancen im Ton, das kann man sich gar nicht vorstellen. Er war so mit dem Herzen dabei, gesagt, ja, Bruder Schwalbe ist auch da. Also, es ist nicht zu verwechseln mit dem Heiligen Geist. Also, das müssen wir einfach wissen, wir sind auch Menschen dabei. Es ist alles geschenkt von Gott, das ist überhaupt keine Frage. Nicht eigentlich, er kommt aus der neuapostolischen Gemeinde.
Und eine Schwester aus derselben Gemeinde, die Katrin quasi sagte, also als wir ihn zu Anfang erlebt haben, in so einer warmen Abend, da haben wir gedacht, anderes Umfeld, ne, ist irgendwas nicht koscher. Nein, der ist wirklich so. Ne? Und das ist ein Punkt, wenn man an dem Punkt weiß, wir sind unterschiedlich geschaffen, ist es auch oft einfacher,
ich komme nochmal auf den Distanzmenschen zurück. Glaubt in erster Linie sachlich, habe ich schon gesagt. Betet er nüchtern und geradlinig, auch vom Glauben her, ist er. Das gehört zu dem, da hat er ganz starke Anteile. Wir haben denn mal noch Lieblingssünden mit aufgenommen, wo der aufpassen muss. Er steht natürlich in der Gefahr, lieblos zu sein. Respektlos, Herrschsucht, Machtstreben, Härte, Geiz und so weiter. Das ist die Gefahr dieses Typus. Und wir haben gleichzeitig genommen, was darf dieser Typ sich von Gott schenken lassen? Das sind so Gebete, wenn ich merke, dass ich da ganz viele Anteile habe und Leute mir schon mal rückgemeldet haben, Mensch, kannst du da nicht mal gucken oder so, dann sollten das diese Gebete sein. Und zum Schluss, das werde ich jetzt nicht alles vorlesen, haben wir auch immer Fragen mit aufgenommen zur Selbstprüfung, dass ich tatsächlich mal nachdenken kann, wie ist das denn mit meinen Motiven, wie ist es mit der Selbstbestätigung und, und. Das ist also der Distanztyp. Ich benutze immer gerne das Bild von einem Team, einem Arbeitsteam. Der Distanztyp in einem Arbeitsteam ist der, der von der sogenannten Metaebene von oben rauf guckt und guckt, was läuft bei uns auf Arbeit, was läuft mit dem Team, hat einen ganz klaren Blick, so und so ist das. Deswegen ist der wichtig, weil er von oben gut rauf gucken kann. Das ist also der Distanztyp. Jetzt kommen wir zum Ordnungstyp. Ordnungstyp. Was sind das? Das sind Leute, die pflichtbewusst sind, traditionsbewusst, auch sparsam, ist alles positiv. Verantwortungsbewusst, ordnungsliebend, gehorsam, sauber, konsequent, moralisch, verlässlich. Also Leute, wo man sagen kann, ja, kannst dich drauf verlassen. Das ist wichtig. Das, was auf der anderen Seite steht, wenn der nicht aufpasst, kann er pedantisch werden, Prinzipienreiter, tyrannisch, Sklave der Pflicht, nur Schwarz-Weiß-Denker, unflexibel, stur, selbstgerecht, fanatisch, unbarmherzig. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Und ich greife das mal vor, wofür ist der im Team gut? Das ist der, der Struktur ins Team bringt, auch in die Arbeitsabläufe. Der Distanztyp guckt von oben drauf und dieser Ordnungstyp, der strukturiert das. Ohne den läuft es auch nicht. Die sind alle gleichwertig. Es gibt keinen Typus, der besser ist als der andere. Die sind alle gleichwertig. Warum? Weil Gott sie geschaffen hat in ihrer Unterschiedlichkeit. Also, das ist also der Ordnungstyp, der aufpassen muss, so und so. Natürlich ist es so, vorhin haben wir gelacht über das, was ich von Fritz Riemann gesagt hat. Der Distanztyp steht eher in der Gefahr, wenn der wirklich krank wird. Also somatisch an der Stelle steht er eher in der Gefahr, so zerrissen zu sein, tatsächlich in Richtung Schizophren. Ist der eher gefährdet als der warmherzige Hingabetyp. Dieser Typ steht tatsächlich eher in der Gefahr, Zwänge auszubilden. Ist aber in dem Moment nicht zwanghaft. Ne? Das ist, wenn was nicht so richtig hinhaut. Was sind das für welche? Ja, Beamte, Richter, Systematiker. Hier sind so ein paar Sachen aufgeschrieben, dass man sagen kann, aha, wie sieht das im Alltag aus? Ich habe mich ja geoutet als einer, der eine Reihe von Anteilen vom Ordnungstyp hat. Ich habe mal eine Zeit auf der Werft gearbeitet, ich bin ja früher zur See gefahren und war dann eine Zeit auf der Werft im Erprobungskommando, was die Schiffe anging, die abzugeben an die Auftraggebende. Und wenn wir Pause gehabt haben, das war ja zu DDR-Zeiten war ich ja da, dann konnte ich mich beschäftigen, habe ich mir das Sportecho gekauft und habe mir die Tabellen angeguckt, die Torverhältnisse vom Fußball und konnte minutenlang darauf gucken und durchspielen, was ist da, wenn da zwei Tore zukommen und wie kann das gehen. Und meine Kollegen haben gesagt, mal, drehst du am Zeiger, was machst du hier? Ich sage, mir macht das Spaß.
Er liebt Statistik.
So ist es, er liebt auch Statistik und macht die gerne. Das hat aber mit diesen Ordnungsanteilen zu tun, ne? Also währenddessen, wenn man mit dieser Form, wir kommen ja noch zum Darstellungstyp, damit treibt man den in die Wüste, wenn der sowas machen sollte. Also, immer im Hintergrund, wie ist das in meiner Beziehung? Weil das hört ja nicht mit der Arbeit auf, das ist ja auch in der engsten Beziehung, die wir haben in der Ehe so. Richtig. Wenn wir einen Schritt weitergehen und die Partnerschaft angucken, liebt der verantwortlich? Strebt die reine Liebe an? Liebt nicht oberflächlich? Liebt allerdings auch keine Überraschungen? Die Gefahr ist, dass das im Liebesleben eher Trost und Öde wird. Das ist nicht so seins, da Experimente zu machen oder so, weil er ist da geradliniger. Schätzt die Ehe als Institution, das mache ich deswegen auch von traditionsbewusst. Das sind Leute, die nicht so gerne mögen, dass Veränderungen da sind. Das, was ist, was läuft, soll auch so beibehalten werden. Nicht hier dauernd neue Sachen machen und das noch, das macht eher Angst. Der macht die Struktur, habe ich gesagt, und da ist er ganz stark drin. Man kann sich auch an ihn anlehnen, weil man sich auf ihn verlassen kann. Ne? Was zu hinterfragen ist, das Schematische, was er durchaus liebt, das, was vielleicht auch schon gehört worden ist, spricht von ehelichen Pflichten, wenn es um Sexualität geht. Die Leute stehen in der Gefahr. Also, es muss schon sein, wenn wir gut drauf sind, einmal in der Woche müssen wir Verkehr haben. Das müsste aber der Sonnabend sein und wir müssten es hinkriegen, zwischen dem ersten kurzen Programm und der Sportschau eine Stunde. Und das möchte aber bitte regelmäßig sein. Es gibt natürlich auch Paare, wo das anders ist, wo gesagt wird, also, ich denke, es ist gut Montag, Mittwoch ist in der Mitte und Sonnabend. Weil Luther ja gesagt hat, in der Woche 3 bis 4 schadet weder ihm noch ihr. Also, hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun, ist auch nicht die Frage, aber so unterschiedlich. Und ein Ordnungstyp, der achtet dann an diesen Stellen drauf. Ja. Gucken wir zum Glauben. Opfert sich auf für die Gradlinigkeit. schätzt natürlich die klare Linie, Gebote, Maßstäbe, Richtlinien, glaubt, und da muss man aufpassen, gesetzlicher als andere Personen. Kann die Bibel zum Gesetzbuch machen? Also da wird es dann schon schwierig. Erlebt Gottesdienste und Gebete oftmals an Pflichten, hält sich streng an Überliefertes, kann die Kinder auch zwingen, mit zum Gottesdienst zu kommen, fällt ihm auch nicht schwer, vermittelt dadurch Glaubensängste, wenig Toleranz, neigt, wenn es gefährlich wird, zum Glaubensfanatismus. Das ist also alles so bei dem Ordnungstypen. Wie gesagt, das sind alles Anstriche, die nicht immer zutreffen, aber es ist wichtig, das durchlaufen zu lassen. Wo haben wir die Baustellen, wo wir Not damit haben? Im Miteinander. Und natürlich, wenn wir dann an die Sachen denken, die besonders schwierig sind, Perfektionismus, Verurteilen, Kritiksucht, da ist er viel stärker angefochten als viele andere. Schaut in erster auf die Schuld und Sünden und nicht auf Christus als den, der getragen hat. Die Gefahr besteht. Ne? Wir haben wieder die Fragen zur Selbstprüfung dabei, wo in Ruhe geguckt werden kann. Zum Beispiel hier: Erkenne ich mein Tadeln, mein Nörgeln, Schimpfen und Kritisieren? Haben wir das andere schon mal gesagt? Oder wenn die zum Beispiel sagen, weißt du, wenn du was sagst, du hast ja in der Sache oftmals recht, aber das kommt so hart, dann kann das hiermit zu tun haben. Es kann auch damit zu tun haben, dass eine Verletzung drunter liegt. Aber es kann eben auch so sein, dass da viele Ordnungsanteile sind. Das ist der Ordnungstyp. Kommen wir zum dritten. Ja? Ich hatte mit jemandem zu tun, der viele Ordnungsanteile hat und der mir gesagt hat, nee, die habe ich nicht. Du sollst mal bei mir zu Hause meinen Schreibtisch sehen. Das ist das reinste Tohuwabohu, da findet niemand was drin. Und da habe ich gesagt, und, wie ist es selber? Ja, ich finde alles. Aber wenn meine Frau kommt und meinen Schreibtisch aufgeräumt hat, dann finde ich nichts mehr. Das heißt, diese Form von Ordnung muss nicht automatisch sein, alles, die Bleistifte alle und so, sondern es kann auch in dem, was chaotisch aussieht, eine ganz stringente Ordnung sein. Und wenn die irgendwo angezapft wird, ist Feierabend. Also der hatte diese Anteile und es hat sich bei ihm so gezeigt. Jetzt kommen wir zum Hingabetyp. Das ist Hingabe- oder Beziehungstyp. Ich gehe mal wieder auf das Team. Wir haben den, der von oben rauf guckt, und wir haben den, der Struktur reinbringt. Jetzt kommt der Typus, der Wärme, Nähe und Wohlfühlen reinbringt. Der Beziehungstyp. Stellt vielleicht ein Blümchen auf den Tisch oder stellt was zu trinken hin, dass sich alle wohlfühlen. Dreht die Heizung noch mal ein bisschen mehr auf und. Das ist der Beziehungstyp. Er sorgt sich um die anderen. Ach so. Er sorgt sich also um die anderen und hat die im Blick. Das ist der Beziehungstyp. Die Stärken sind Anpassungsfähigkeit, ist selbstlos, einfühlsam, ein guter Mitspieler, geduldig. Das sind Menschen, die von sich aus auch immer wieder sagen, ich bin kein Alpha-Tier, ich bin eine gute zweite Frau oder ein guter zweiter Mann im Team. Ich möchte auch nicht der Vorturner sein. Die sind ganz wichtig, aber es sind die, die sagen, ich möchte nicht die oberste Verantwortung haben. sind aber im Team, wenn man miteinander ist, unentbehrlich, weil die so viel Hintergrundarbeit machen, die man alleine gar nicht machen könnte. Kontaktfreudig, aufopferungswillig, das sind sie, offenherzig, zuverlässig, auch sorgfältig, bindungsfreudig einfach. Es ist, man fühlt sich wohl in ihrer Nähe, weil sie Atmosphäre schaffen und Wärme geben. Das, wo sie aufpassen müssen, ist natürlich Überangepasstheit. Sie haben auch, wenn sie nicht aufpassen, fangen sie an zu klammern. Oder der Distanztyp gibt Freiheit an der Stelle und der Beziehungstyp steht in der Gefahr zu klammern. Weil die unbedingt wollen, echte Verschmelzung, gar nicht auseinander sein als Mann und Frau, sondern alles gemeinsam, nichts alleine. Also wenn du mit der Freundin auch mal unterwegs sein willst, da bin ich ja nicht dabei und so, und das macht mir schon Not. Wir gehören doch zusammen, so in dieser Art. Haben Durchsetzungsschwäche, auch Lebensangst. Suchen immer die Vollkommenheit, dieses vollkommen Einssein. Ich habe mit einer Frau gearbeitet, über längere Zeit, wo ich versucht habe, mit ihr rauszuarbeiten, was ist ihrs? Hat eine große Familie und sie hat immer nur wieder davon geredet, ja, und dann mache ich das und da habe ich noch das und das. Und ich sage, und was möchten Sie? Ja, ich möchte auch, und da achte ich aber dann drauf, dass es dem Mann an der Stelle gut geht. Und was es ihr ist, ich habe eine Stunde lang vergeblich versucht, das rauszukriegen. Wir sind nachher nochmal drauf gekommen, aber das fällt denen unwahrscheinlich schwer, weil sie sich über den anderen definieren, dass es denen gut geht. Wenn aber der andere das nicht annimmt, dann wären die auch itzig. Ich habe so eine kleine Geschichte, die wir sonst immer so vorlesen, was das illustrieren soll. Da sagt die Hausfrau, zum Teil ist sie in der Altenpflege, sagt dann zu ihrem Mann, naja, ich fühle mich nur wohl, wenn alle zu Hause sind, die Kinder auch da sind, wenn es uns gut geht. Und ich mache es meinem Mann auch schön. Ich backe ihm Plätzchen und er kriegt sein Bier. Und Früher ist er ja gern auch mal Skat spielen gegangen, aber das habe ich ihm abgewöhnt. Seinen Spaß kann er auch zu Hause haben. Also das bringt so auf den Punkt, wie das ist. Ne? Das wäre dann das Thema Krankheiten, Signale der Seele, da sprechen wir heute nicht drüber. Also, der Beziehungstyp ist sehr empfindlich, nimmt alles persönlich, pessimistisch ist da was da, hat das Gefühl, missachtet zu werden, nicht gesehen zu werden. Das sind also die gefährlichen Sachen bei diesem Typus und hat eine Überangepasstheit in dem Moment. Gucken wir in der Partnerschaft. Stellt den Partner in den Mittelpunkt, braucht Nähe, gibt Nähe, ist sehr gefühlsbetont, liest den Hauptpersonen in der Umgebung immer alle Wünsche vom Mund ab, das können die gut. Stellt Partner, Partnerin auf den Sockel, was aber nicht gut ist, um ihn auch herunterzuholen, wenn die Hoffnungen nicht erfüllt werden. Da wird es dann spannend. Die sind dann auch nachher nicht mehr so belastbar. Da ist das nicht mehr mit dieser totalen Selbstaufopferung. Ja, ansonsten, sie suchen sich oftmals Frauen oder Männer, die eher tyrannisch sind, eher beherrschend sind. Das hängt aber damit zusammen, dass sie wirklich alles recht machen wollen und sich auch an der Stelle anlehnen. Und da wird's eben gefährlich. Ja, wenn wir an den Glauben denken, ist natürlich auch ganz viel Emotionalität. Ich habe das vorhin schon gesagt, mit dem Johannes, ne, an der Brust von Jesus liegen, das ist das höchste Gefühl. Das wünsche ich mir, diese Nähe zu haben. Leidet unter Gottverlassenheit oder unter schwierigen Sachen, die werden kaum sich bei Open Doors engagieren und in Länder vielleicht fahren, wo Christenverfolgung ist, weil das halten die gar nicht aus emotional. Sehr opferbereit, das ist auch. Und lieben natürlich in dem Moment eher Predigten, die zu Herzen gehen. Also auch emotional zu Herzen gehen. Da fühlen sie sich wohl bei so einem Prediger. Nicht bei einem, der so kühl predigt und Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 macht oder so und das im Vordergrund stellt, das ist nicht. Dann haben wir auch wieder die Lieblingssünden dabei, übertriebene Aufopferung, Sorge, Zweifel, Kritiksucht, bis hin zu Märtyrerfantasien und dann natürlich Hochmut, weil ich anders bin. Bitterkeit, sind sie sehr gefährdet. Ja, jetzt sind wir dabei, Fragen zur Selbstprüfung, kann ich Nein sagen? Denen fällt es nämlich unwahrscheinlich schwer, Grenzen zu setzen. Es sind immer so zwei Sachen. Deswegen ist es gut, Leute in der Seelsorge zu kennen, die ein bisschen Erfahrung haben, weil es kann sein, dass ich in dem Moment gelernt habe, aus meiner Beziehungssache, dass ich schwer Nein sagen kann. Es kann aber auch sein, dass ich das gelernt habe, weil ich immer alles machen musste zu Hause, dass das eine Prägung ist. Oder aber, dass ich ein Defizit habe und versuche, dauernd etwas zu machen, damit ich Anerkennung kriege. Das hat aber nichts mit dem Beziehungstyp zu tun. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir haben diese Bereiche Prägung, Erziehung, Verletzungen und auch Persönlichkeitsstrukturen. Ihr merkt, das ist also eine Vielfalt, wo man gucken kann, wenn man Leute berät und mit denen auf dem Weg ist, wo man hingucken kann. Das andere sind die Fragen zum Zuhauselesen, Fragen zur Selbstprüfung. Wir kommen zum letzten. Das ist also der Darstellungstyp. Kommt ein Darstellungstyp in einen Raum rein, ist der Raum gefüllt. Da ist eine Atmosphäre, zieht alles auf sich, möchte auch gerne im Mittelpunkt stehen. Aber der Abend ist gelaufen, wenn jemand dabei ist, der unterhält die ganze Innung. Das ist denen gegeben. Den brauchen wir, wenn ich zum Team zurückkomme, den brauchen wir für Ideen, für unausgegorene Sachen und was weiß ich. Dafür sind die total prädestiniert. Ich bin jemand, der sehr gerne mit solchen Menschen gearbeitet hat. Meine Kolleginnen haben in der Beratungsstelle immer gesagt, wenn wir hier gerade viele Darstellungsleute haben, die schicken wir mal zu ihm. Er arbeitet ja gern mit denen. Die können erzählen, wenn sie Wäsche waschen, das fühlt sich an wie ein Krimi, was da alles passiert. Die fesseln richtig. Und der Punkt, damit klarzukommen, auch in Gesprächen, ist immer Erden. Was ist jetzt wirklich passiert? Wie ist denn das? Jetzt muss ich mal nachfragen. Ist denn an dem Tag, Sie hatten gesagt, dass Sie die und die Schwierigkeit haben, wir sind jetzt inzwischen schon sonst wo gelandet. Was ist denn du genau? Ach ja, stimmt, das wollte ich ja sagen. Darum ging es ja. Aber ich wollte das noch erzählen. Ich sage, Moment, bleiben wir mal bei dem Eigentlichen. Also, Das ist faszinierend, mit solchen Menschen zu arbeiten. Lebenskünstler sind es. Wie bitte? Ja, ich rede von mir. Nee, die mochten das nicht so, das stimmt. Also Lebenskünstler, Stimmungsmacher, Optimisten, mitreißend, wandlungsfähig, humorvoll, steh auf, Männchen. Das sind aber auch die, die sagen, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Was ich damit sagen will, es sind Menschen, die nicht so verlässlich sind. Die können also von einem Moment auf den anderen genau in die Gegenrichtung gehen. Ich erzähle immer, wir waren zur Kirchenwoche oben in Hinrichshagen, Ende der 80er. Da hatte ich das alles noch nicht gelernt, deswegen bin ich in die Falle getappt. Ich war der Mitarbeiterleiter und da gab es eine Vorbereitungsfriste und die Aufgaben verteilt. Und wir hatten einen dabei, das mache ich. Nun war es ja zu DDR-Zeiten so, man musste ja alles organisieren, von Essenkübel über Fahnen und sonst was. Das war ja so gesehen nicht da. Das war also eine logistische Herausforderung und der hat alles gemacht. Und auch den Wimpel, der aus der Kirche gehängt werden sollte für die Gemeindewoche. Und dann kamen wir und haben dann alles, als die Woche losgehen sollte, bis auf den Wimpel, der war nicht da. Und da habe ich gesagt, oh, für den Wimpel war XY ja zuständig. Nein, ich nicht. Das hätte ich mir gemerkt. Das war ich nicht. Ich sage, doch, wir gucken nach. Wir haben ja Protokoll gemacht. Hier steht Heinz Müller für die Fahne zuständig, die aus dem Kirchturm gehängt werden soll. Ja, stimmt. Och, Geschwister, vergebt mir bitte. Ich habe das vergessen. Das ist der Darstellungstyp. Der übernimmt sich, der macht zu viel und ist sofort. Der kann auch von einem Augenblick, wenn er traurig ist, total lustig sein, dass da der dabei steht und traurig ist und sagt, hat er mich überhaupt verstanden? Eben war er noch fast mit mir geweint und jetzt lacht er schon wieder. Das stimmt doch irgendwas nicht.
Das muss aber
deswegen hat sich dein innerer Darstellungstyp ja auch den Ordnungstypen gesucht, weil er genau das Gegenüber brauchte in dem Moment. Auf der anderen Seite reibt sich der natürlich und sagt, also.
Was hast du vorhin gesagt? Diese Menschen tun sich auch nicht
umeinander. Nee, na gut, danke. Also, ist also jemand, der eher auch verschwenderisch sein kann, abhängig von Sympathie, überhöhte Erwartung, aber wirklich auch unzuverlässig oftmals. Ne? Weil das ist, ich habe im Hauskreis in Stralsund immer gesagt, für mich ist Pünktlichkeit, kommt der Ordnungstyp, für mich ist Pünktlichkeit des Beginns des Hauskreises und dass wir uns treffen, eine Form von Liebe, die wir uns gegenseitig geben. Der Darstellungstyp hat natürlich große Schwierigkeiten damit. Was, ich bin doch ganz pünktlich. 20 Minuten später, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Also das sind so Sachen, wo es im Alltag dann auch greifbar wird. Gucken wir mal, ich meine, ganz schwierig wird es, wenn er sich selber glorifiziert und die Bewunderer immer sucht, neigt natürlich oder ist eher gefährdet, so narzisstische Strömungen zu haben in dem Moment. Und da muss man schon aufpassen, weil die sich oftmals dann auch die Krone suchen. Gucken wir mal in die Welt der schillernden Schauspieler und so. Was machen die denn, die großen Schauspieler? Sind selber ganz oben. Die suchen sich dann meistens noch jemanden, den sie sich als Krone aufsetzen können, der wenigstens genauso berühmt ist und toll ist. Weil es muss ja was ganz Besonderes sein. Okay, Wie ist das bei der Partnerschaft? Ist in der Lage, toll Komplimente zu machen, immer wieder neue Impulse für die Ehe, großzügig in Geschenken, auch im Haushaltsgeld, also überhaupt nicht irgendwie knauserig, nie Langeweile in der Partnerschaft, setzt sich über Kleinigkeiten hinweg, liebt Aufregendes, offenes Haus, Geselligkeit und. Das, was nicht so geliebt wird, ist, wenn er sich doch bewusst wird, der Mann, ich habe ja eine graue Maus geheiratet, andere sind viel hübscher oder irgendwie sowas, da kriegt er die Schwierigkeiten mit. Der Typ möchte allen Menschen gefallen, ist die Gefahr natürlich, sich auch zu verströmen und. Liebt er oberflächlich und nicht so verbindlich. Das ist die Gefahr dieses Typus. Nimmt auch Gefühlsregungen vom Partner oder von der Partnerin nicht so ernst. Ach, hab dich mal nicht so in der Art. Und sind auch manipulativ sehr drauf in dem Moment, weil sie die Gefühlsebene gut bedienen können. Wie ist das im Glauben? Hat ganz viel ansteckende Fröhlichkeit. Können begeistern, ganz besonders mehr als andere. Sind sehr, also Evangelisten sollten ganz starke Darstellungsanteile haben, weil sie die Leute sehr gut erreichen, auch die von außen kommen. Haben wir meistens auch. Und erwarten immer das Positive, haben das Herz auf der Zunge, sind charismatische Verkündiger, müssen aber auch immer die andere Seite sehen, die nicht so ist. Ne? Also, weil sie an der Stelle, wir haben das in unserer Anfangszeit im Glauben erlebt, da hatten wir auch so jemanden, der geleitet hat, und die brauchen jemanden, der auch immer wieder auf den Boden holt. Das ist aber das, was sie gar nicht mögen, dass jemand da ist, der sagt, wie ist es denn nun wirklich und komm mal und so weiter, das mögen sie nicht, bis hin, dass sie sich kontrolliert fühlen und. Aber sie glauben kindlich, unkompliziert, sind aufgeschlossen und. Das sind natürlich ganz viele, die da starke Sachen haben, die sagen, wenn ich mich wohlfühle, dann aber in der freien Gemeinde, nicht in dieser verstaubten evangelischen Kirche. Das ist nicht meins. Also nochmal, da komme ich gern immer drauf zurück, nicht alles, was wir oftmals als Heiligen Geist empfinden, ist Heiliger Geist. Da ist viel Menschliches bei. Das ist nicht verkehrt, weil wir Menschen sind. Wir müssen es nur richtig einordnen in dem Moment und barmherzig miteinander sein. Gut. Gefahr ist mit Eitelkeiten, mit Oberflächlichkeit, Leichtfertigkeit, Übertreibung und. Und auch hier wieder die Fragen zur Selbstkontrolle. Was fällt mir auf dabei? Wie ist das, dass da geguckt werden kann? Das sind die vier Typisierungen. Ich unterstreiche nochmal, deswegen bin ich ein Freund von diesen Einteilungen, ob nun Fritz Riemann oder Reinhold Rute oder Michael Dietrich. Und ich bin kein Freund vom Enneagramm. Das ist nochmal was anderes. Ich weiß nicht, wer das kennt. War Anfang der 90er Jahre der große Hit in den christlichen Kreisen. Ist eher eine schwierige Sache, muss ich sagen. Also, das sind die vier Sachen oder die vier Typen, die wir in uns haben. Zwei sind meistens mehr im Vordergrund, dass wir sagen, aha, das ist eher so ein Typ in dem Moment. Gibt es da Fragen zu? Dann will ich die gleich beantworten, weil normalerweise, wenn ich ausbilde oder wir Ausbildungsgruppen haben, ist jetzt der Punkt, dass dieser Test gemacht wird und hinterher tauscht man sich nochmal aus. Ich weiß nicht, wie uns das hier heute gelingt. Ich habe den Test mit und es ist auf jeden Fall wichtig, den zu machen, auch dass beide den machen, um einfach mal zu sehen, was sind denn so für Sachen, wo wir uns reiben oder wo dies und jenes ist. Ich gebe den nachher gleich aus. Aber gibt es erstmal noch Fragen dazu? Erstmal nicht. Dann würde ich den Test ausgeben und die können, würde ich bitten, das mal auch zu machen, sich zurückzuziehen und zu gucken, dass wir zumindest, wenn wir die Auswertungsrunde machen, 1, 2, 3, 4, was sagen können, was ist mir denn aufgefallen und. Und falls Fragen sein sollten zum Test, sind wir ja hier in dem Moment. Das ist ein Test, Es gibt ja zwei Arten von Tests. Das eine ist, dass man sehr nachdenkt darüber und reflektiert und guckt, was kreuze ich denn da an. Und die andere Form, die Reinhold Rute gewählt hat, ist ruckzuck einfach mal die Fragen beantworten. Es geht nur um Ankreuzen, also keine schriftlichen Ergüsse da zu haben. Und sind 160 Fragen. Das geht sehr schnell. Wenn ich sagen kann, das kann ich mit Ja und kann auch mit Nein beantworten, dann sagt Reinhold Rute sich entscheiden, entweder Ja oder Nein, auf Grundlage der Vielzahl der Fragen hebt sich das nachher auf. Sagt, das ist nicht so schlimm. Und einfach mal zu gucken, wie komme ich da durch, wie ist das? Und wir geben den Test mal aus.